Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 7. Juli, 7.07 Uhr. Schnapszahl, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch dabei seid. Gibt es einen Ramazzotti gleich heute Morgen?
Also von mir aus sehr gerne. Also ich meine, könntest du uns mal so an deiner Gefühlswelt, ja, wie hast du geschlafen als ausgewiesener Italien-Fan? Wie war das für dich?
Zu kurz. Die Nacht war zu kurz. Das kann ich in meinem Alter nicht mehr, solche Verlängerungen und Elfmeterschießen bis zum bitteren Ende. Das wird dann schon schwierig, wenn man dann morgen so früh wieder aufstehen muss. Aber es ist natürlich schön. Ich freue mich natürlich, wir reden ja gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber es hat schon im Endeffekt die richtige Mannschaft getroffen, nicht nur weil ich Sympathien habe, sondern wenn man das ganze Turnier betrachtet.
Und wir werden uns auch noch mit anderen Themen beschäftigen, denn wir haben natürlich diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, die Analyse steht natürlich gleich erstmal an, als erster Tagesordnungspunkt.
Und dann nehmen wir uns natürlich dann auch ein bisschen Zeit, um neue Besen einzuführen. Also neue Besen bzw. neue Trainer in Leipzig und Leverkusen, kehren die auch wirklich gut?
Ja, die werden gleich uns ein bisschen was darüber erzählen. Und Harry Maguire, der erzählt auch, der spricht nämlich über die Halbfinalerfahrung mit den Engländern 2018 und welche Lehren er daraus dann für das Spiel heute gegen Dänemark zieht.
Außerdem gibt's wieder die Dreierkette, klar, die Gewinner, die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder und unser Blick zurück in die Sportgeschichte. Und Malte, ja. Du bist ja unfassbar. Also du bist ja, also es gibt ja so viele Dinge sozusagen, die du kannst und die du weißt, aber dass du auch noch als Orakel der Tour dienst, das macht mich fast ein bisschen, also habe ich ein bisschen Angst vor.
Ja, du hast aber meine Fußballtipps nicht gesehen, das würde alles wieder relativieren. Aber bei der Tour de France, da habe ich gestern tatsächlich Glück gehabt mit Cavendish.
Und deshalb sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Sehr, sehr interessant.
Genau, aber vorher haben wir noch eine Frage des Tages zu diskutieren. Das Debakel bei der EM aus deutscher Sicht ist ja noch gar nicht so richtig verdaut. Da fängt jetzt DFB-Direktor Oliver Bierhoff schon an, in die Zukunft zu gucken und zu betonen, dass sich die Mannschaft jetzt natürlich für ein erfolgreiches WM-Turnier 2022 aufstellen müsse und dass das DFB-Team selbstverständlich auch da um den Titel mitspielen müsse. Das stieß selbstverständlich dann auch auf Kritik, zumindest aus meiner Sicht, bei Thomas Helmer zum Beispiel. Der fand das nämlich überhaupt nicht gut, mahnte Bierhoff zu mehr Demut und warnte ihn davor, Hansi Flick jetzt schon mit übertriebenen Zielen zu sehr unter Druck zu setzen.
Ja, also sollte der DFB die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bewusst abschenken, um sich auf einen schrittweisen Neuaufbau mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 dann im eigenen Land zu konzentrieren und da dann auch hoffentlich eine bessere Rolle zu spielen zu können?
Naja, gucken wir mal. Abschenken muss ja nicht gleich sein, aber vielleicht mal nicht sofort wieder irgendwelche riesigen Ziele ausgeben und dabei alle Probleme, die da sind und die auch immer noch da sind, komplett zu ignorieren. Also diese EM-Pleite, die sollte uns doch nun endlich mal bewusst machen, dass 2018 eben kein Ausrutscher war, sondern schon eine Folge gravierender Probleme, die bis heute eben noch nicht behoben sind. Natürlich würde es in einem erfolgsverwöhnten Land wie Deutschland sofort Kritik geben, wenn der DFB-Direktor jetzt öffentlich sagen würde, Leute, 2022 dabei sein ist alles, aber Bierhoff brüstet sich doch immer damit, dass er eben das nicht so macht, wie die Medien ihn immer auffordern, es zu tun. Dann sollte er doch jetzt auch mal diesen Worten Taten folgen lassen und sagen, wir sind momentan nicht Weltspitze. Ob wir das im nächsten November wieder werden, sehr fraglich. Daher tun wir einfach mal unser Bestes, gucken, was geht. Aber Neuaufbau für 24 mit Flick, das ist unser eigentliches Ziel. Was sagst du?
Ja, also klar, unter Druck, klar ist das Druck und klar ist in solchen Aussagen unnötig zu diesem Zeitpunkt, gerade nach dem Turnier jetzt, aber ich finde schon, dass wir Weltklasse sind. Wir haben den Europameister Portugal mit dem wohl kreativsten und besten Stürmer unserer Zeit gerade geschlagen und zwar mit Tamtam auch gegen Frankreich. Ich bleib dabei, das war Augenhöhe. Wir hatten gegen Ungarn große Probleme, ohne Frage, offen, da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist auch den Ungarn gegenüber unfair, wenn man das jetzt dann auch zu negativ redet. Die Europameisterschaft jetzt ist mit 2018 nicht zu vergleichen. Und in der äußeren Wahrnehmung haben wir doch jetzt alle, was wir wollten. Die Ära Löw ist beendet und jetzt kommt der Mann, der bewiesen hat, dass er mit Druck umgehen kann. Und ehrlich gesagt wäre ich enttäuscht, wenn wir jetzt von vornherein sagen würden, wir versuchen jetzt mal die Quali, wahrscheinlich dann wieder ohne großes Jubelfußballspiel, spielen dann einfach mal mit. Nein, ich finde schon, dass wir uns für Katar auch das Ziel setzen müssen, um den Titel mitzuspielen. Sonst brauchen wir da gar nicht erst hinfahren. Große Töne sollten wir allerdings nicht spucken. Und da gebe ich Thomas Helmer, da gebe ich auch dir recht. Ziele definieren, ja, aber nicht große Töne spucken.
Wir sind doch auf Augenhöhe mit Frankreich und Portugal. Vorzeitig raus. Alles richtig.
Ja, das allerdings schon, ja. Richtig. Wobei wir von denen ja sagen würden, also zumindest mal von Frankreich, dass die wirklich Weltklasse sind.
Ja, aber das eben auch nicht immer abrufen, manchmal auch sehr das versteckt stimmt. haben, auch bei dieser EM. Aber was denkt ihr denn? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer. Die kennt ihr, aber ich sage sie trotzdem nochmal. Das ist die 0331 298 5028 0331 298 5028.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die noch dabei ist, die nicht schon raus ist, die auch Weltklasse ist und entsprechend auch im Finale steht. Italien nämlich. Die haben Spanien nach Elfmeterschießen gestern im ersten Halbfinale geschlagen. Ein tolles, ein würdiges Halbfinale. Viel Tempo, viel Pressing, viel Leidenschaft, aber auch ab und an mal Spielwitz. Nicht immer hochklassig, aber dafür spannend bis zum letzten Elfmeter. Das hatte richtig was, auch wenn natürlich die Tore aus dem Spiel heraus lange gefehlt haben. Schreiten wir mal zur kleinen Analyse.
Ja, also Spanien hat das Spiel insgesamt lange diktiert, war gut organisiert mit und gegen den Ball und mit auch mit spielbestimmenden Figuren, muss man sagen. Busquets einmal mehr, Pedro, Olmo. Also eine starke falsche Neun gespielt, am Ende den Elfmeter allerdings wahrscheinlich den entscheidenden, nämlich gleich am Anfang verschossen. Das waren die bestimmenden Spieler, allerdings haben sie wieder die Abschlussschwäche gezeigt, über die wir ja auch schon gestern gesprochen haben und auch da schon fast orakelt haben. Jungs, ihr müsst Tore schießen, sonst gewinnt ihr einfach keine Spiele. Also sie haben ganz viele Abschlüsse gehabt, aber sie haben das Ding nicht reinbekommen und sowas ist natürlich nicht ohne Folgen.
Das wissen wir im Fußball, das rächt sich und so hat sich es auch gegen Italien gerecht, als dann Chiesa nach einer Stunde wunderschön traf. Insgesamt hatte Italien erstmals bei der EM deutlich weniger Ballbesitz als der Gegner, das war schon sehr auffällig. Immer wieder auch Bälle verloren, musste ohne den Ball viel laufen, das hat richtig Kraft gekostet. Barella, Verratti und Co., die mussten da in der ersten Hälfte vor allem, aber auch in der zweiten dann ordentlich arbeiten, sehr viel Körner gelassen, aber sie waren nadelstichartig, immer mal wieder gefährlich, unter anderem auch deshalb, weil Spaniens Keeper Simon einige Male vogelwild durch den Strafraum irrte. Beim Gegentor war das dann zwar nicht so der Fall, aber die Italiener trafen dann eben doch, weil sie einfach auch nachsetzten und im entscheidenden Moment das eben bis zu diesem Zeitpunkt besser machten als die Spanier. Sie schlugen zu, aber sie legten eben auch nicht nach.
Ja, und Spanien setzte dann irgendwann alles auf eine Karte. Jorginho stand einmal falsch. Italien öffnete dadurch kurz das Zentrum. Olmo setzte ein und Joga Morata, auch eine tragische Figur des Abends, traf dann 10 Minuten vor dem Ende zum verdienten Ausgleich, denn sie waren die bessere Mannschaft, zumindest auch zu diesem Zeitpunkt, aber sie haben es zum 5. Mal im 6. Spiel der EM nicht geschafft, in 90 Minuten zu gewinnen und auch nicht über 120 Minuten zu gewinnen.
Ja. Und auch nicht im Elfmeterschießen. Das lag an Olmo, das lag an Morata. Erst im Spiel getroffen, nachher den Elfmeter verschossen. Die beiden dann zu tragischen Figuren geworden, obwohl sie eigentlich im Spiel mit zu den Besten auf dem Platz gehörten. Olmo vielleicht sogar der Beste war. Tja, und dann ist es am Ende natürlich hart, aber irgendwo auch gerecht. Denn Italien hatte nun mal die besseren Nerven, sich durchgesetzt, auch das bessere Turnier bis hierher gespielt. Und jetzt das Finale erreicht. Also ich finde unterm Strich verdient.
Ja, also ich meine, also klar, wenn du ein Spiel gewinnst, finde ich das dann auch, dann ist das irgendwie, also gerade im Elfmeterschießen, dann ist es eben verdient, du musst deine Chancen einfach machen, das ist eine alte Weisheit und wenn du sie nicht machst und Italien hat sich belohnt für den hohen Aufwand, den sie generell in diesem Turnier betrieben haben, also sie haben wirklich, wenn man mal wirklich mal über alle Spiele hinweg schaut, muss man sagen, dann haben sie sich das verdient, im Finale zu stehen, vielleicht haben sie das Halbfinale dann doch mit dem nötigen Spielglück gewonnen, möchte ich sagen, aber verdient haben sie sich im Finale zu stehen. Und das wird dann eine wirklich richtig spannende Angelegenheit, da bin ich ganz sicher.
Gegen England oder Dänemark, was glaubst du?
Ich würde sagen, gegen England, weil ich nicht glaube, dass sich die Engländer im eigenen Stadion vor den eigenen Fans, also für die Engländer ist es ja sowieso eine Heim-EM und ich glaube nicht, dass die sich das nehmen lassen. Ich würde es von Herzen den Dänen gönnen. Aber ich glaube, sie würden dann auch im Finale gegen die Italiener verlieren. Von daher denke ich, dass mit England das bessere Finale zustande kommt. Was denkst du?
Ich denke das genauso und ich würde es auch den Engländern mehr gönnen. Ich finde die Dänen sympathisch, okay. Aber nee, England kommt. Wenn England gegen Italien in Wembley, was Schöneres gibt es eigentlich nicht fürs Fußballherz. Also das ist wirklich ein Klassiker und das will ich sehen.
Aber stell dir das mal vor, England gewinnt in Wembley die Europameisterschaft. Da würde, das ist eine lose Ausnahmezustand. Ich meine, die haben ja jetzt schon Delta-Variante. Ich meine, da dreht ja ganz London und die ganze Insel steht ja Kopf. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Möglicherweise da haben sie dann, was kommt nach Delta, Theta? Keine Ahnung, ich bin da mit dem griechischen Alphabet nicht so.
Kannst du nicht sagen, aber...
Ich möchte mir auch gar nicht orakeln. Bleiben wir einfach beim Fußball. Es würde auf jeden Fall die ganze Insel in ein kollektives Glücksgefühl stürzen nach fast 60 Jahren. Das wird jetzt eigentlich mal wieder Zeit. Aber ja, also so weit sind wir noch nicht. Gespannt. Erstmal ist ja heute Abend das Spiel dann gegen Dänemark und wir hören ja nachher noch Harry Maguire zu diesem Thema.
Stand jetzt aktuell.
Neue Besen in der Bundesliga. Gestern stellten sich in Leverkusen und bei RB Leipzig zwei vor. Die neuen Trainer, nämlich in Leipzig, da übernimmt Jesse Marsch die Aufgabe, das Erbe von Julian Nagelsmann anzutreten. Und der schwärmte bereits in den höchsten Tönen von dem Club, für den er 2018-19 schon mal als Co-Trainer am Start war.
Ich freue mich sehr. Ich kenne diesen Verein, unsere Fans, diese Stadt, unser Kader. So viel von der Vergangenheit. Wir haben so viel Spaß gehabt vor 3 Jahren und sehr gut auch gemacht. Wieder hier zu sein als Trainer, als Haupttrainer, ist ein großer Ehre für mich. Ich bin sehr begeistert. Mein Traum war immer, seit meiner Chance oder meiner Zeit mit New York, hier zu sein. Der Trainer in RB Leipzig zu sein.
Naja, das kennen wir ja. Er hat schon als Kind in RB Bettwäsche geschlafen. Naja, so lange gibt es den Club ja noch gar nicht, aber Marsch ist schon sehr lange im Konzern tätig. Er war in New York und in Salzburg Cheftrainer und Leipzig ist natürlich das beste Pferd im Konzernstall mit entsprechender Ausstattung.
Unser Kader ist so breit. Ja, und wir haben so viele Qualitäten in so viele Positionen und es ist mein Job, alle die Spiele zufrieden zu schaffen. Und das ist sicher nicht einfach. Viel zu benutzen in der richtigen Zeit, egal von der Anfang an oder von der Bank. Und dann, ja, die richtigen Entscheidungen für was ist richtig für jeden Gegner in jeder Situation. Aber das ist der Job von dem Trainer.
Und hier will Marsch eine homogene Einheit aus Trainerstab, Spielern, Funktionsteam und Umfeld schaffen. Und für seine Spielweise, da hat er sich vorgenommen, Nagelsmanns Ballbesitzfußball mit dem von RB proklamierten Umschaltspiel und Pressing zu mixen. Und wohin soll dieser Fußball RB dann in der neuen Saison bringen, Oliver Minzlaff? Wie sind die Erwartungen?
Naja, was erwarte ich von der Saison? Natürlich auch, dass wir da fortsetzen, wo wir aufgehört haben. Wir haben eine stetige Entwicklung genommen, gehen jetzt in das 6. Bundesliga-Jahr und haben natürlich auch die Erwartungshaltung, dass wir uns fürs internationale Geschäft wieder qualifizieren und da auch für die Champions League. Also das beinhaltet Platz 1 bis 4.
Das klingt jetzt aber nicht gerade wie eine Kampfansage an den FC Bayern.
FC Bayern ist der FC Bayern. Der bleibt die klare Nummer 1 in Deutschland. Wir greifen auch nicht den FC Bayern an. Wir haben ihn jetzt ein bisschen in die Tasche gegriffen. Das war das Einzige, was wir gemacht haben. Ansonsten schauen wir auf uns und werden versuchen, mit Jesse Marsch die Mannschaft hier weiterzuentwickeln. Bodenständig, aber natürlich ambitioniert und mit dem Willen natürlich auch wieder den nächsten Schritt zu gehen.
Mit forschen Tönen hält man sich bei RB also zurück. Und wie ist das in Leverkusen? Auch da gibt es ja einen neuen Mann am Ruder, Gerardo Seoane aus der Schweiz. Und der hat ja einiges aufzuräumen nach dem enttäuschenden letzten Jahr bei Bayer. Welche Ziele hat er sich denn gesetzt? Er kommt ja immerhin als dreimaliger Schweizer Meister.
Mit Young Boys Bern hatten wir die momentan stärkste Mannschaft wahrscheinlich in der Schweiz zur Verfügung. Hier ist die Konstellation ein bisschen anders. Und darum möchte ich mich nicht unbedingt auf Resultatziele im Moment festlegen.
Und was ist dann das Ziel, das er sich gesteckt hat, beziehungsweise das ihm gesteckt wurde?
Das Maximum aus den Ressourcen holen, die im Moment zur Verfügung stehen. Alle wissen, dass Leverkusen qualitativ gute Spieler hat, aber es muss auch ein Gefühl entstehen, dass es auch unangenehm ist, gegen Leverkusen zu spielen, mit und ohne Ball.
Und sein Etappenziel auf diesem Weg?
Der Mannschaft ein Gesicht geben, nicht nur fußballerisch, sondern auch von der gesamten Einstellung, wie sie auftreten soll.
Die Statements von Jesse Marsch und Gerardo Seoane beim Amtsantritt bei ihren neuen Vereinen in der Bundesliga, geliefert von den Kollegen vom Sportinformationsdienst SED. Vielen Dank dafür.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Ach, Top des Tages ist, wenn sich die harte Arbeit der letzten Wochen und Monate endlich auszahlt, wie bei Angie Kerber, denn die siegt weiter. Und er siegt so ziemlich über die Rasenplätze im Moment hinweg wie ein Rasenmäher. Jetzt ist es in Wimbledon der Fall. Sie steht sensationell im Halbfinale, dominiert, konzentriert, gute Körpersprache, starke Schläge. So kann's für sie weitergehen. Das ist ja nicht auszudenken, was da am Ende bei rauskommen könnte.
Warten wir es mal ab. Vielleicht auch ein deutsches Glücksgefühl in England am Wochenende. Werden wir mal abwarten. Aber Siege müssen keine Garantien sein, um hier Top des Tages zu werden. Davon kann Ted Dacher, der mittlerweile Ex-Headcoach der Hamburg Sea Devils, ein Lied singen. Der gewann mit seinem Team die ersten beiden Partien der European League of Football, führte die Sea Devils also auf Platz 1 der Tabelle und wurde jetzt gefeuert. Wegen unterschiedlicher Ansichten und Erwartungen hinsichtlich der Philosophie und Führung der Mannschaft, so heißt es von Vereinsseite, Ergebnisse top, aber die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Club wohl eher Flop des Tages.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gratulieren wieder stellvertretend einigen sportlichen Geburtstagskindern. 51 wird heute Erik Zabel und damit gratulieren wir einem der größten deutschen Radsportsprinter der Geschichte. Während seiner Karriere gewann er ja über 200 Rennen, 6-mal das grüne Trikot des besten Sprinters bei der Tour de France und tja, auch ein Dopinggeständnis gehört dazu und nachdem beendete er dann 2009 seine Karriere. Mittlerweile tritt ja der Sohn Rick Zabel in seine Pedale, aber naja, mit der Klasse des Papas kann er nicht ganz mithalten.
Gucken wir mal auf ein weiteres Geburtstagskind, auch mit einem großen Namen. Liv Grete Skjølbred nämlich wird heute 47, die ehemalige norwegische Biathletin, gewann 3 Medaillen bei den Olympischen Winterspielen. Eine Goldmedaille war ihr allerdings nicht vergönnt. 1998 holte sie mit der Staffel Bronze, 2002 in Salt Lake City Silber im Einzel- und im Staffelwettbewerb. Insgesamt belegte sie bei Weltcup-Wettkämpfen 31 Mal den ersten Platz.
Dazu können wir gratulieren zur Lebensleistung, aber natürlich auch zum 47. Geburtstag und wir gratulieren allen Geburtstagskindern des Tages ganz, ganz herzlich, auch den nicht ganz so sportlichen. Feiert schön, lasst es ordentlich krachen.
Heute in der Sportgeschichte.
Und da wir ja über die Tour de France jeden Tag hier ein bisschen sprechen, warum nicht auch mal in die Geschichte gucken? Denn heute, am 7. Juli, vor fast 100 Jahren, vor 1932, da schaffte nämlich Kurt Stöpel Historisches. Der Mann war deutscher Radfahrer und der erste deutsche Radfahrer, der jemals das gelbe Trikot der Tour de France getragen hat. Stöpel gewann damals die zweite Etappe von Caen nach Nantes und setzte sich an die Spitze des Gesamtklassements, blieb dort aber nicht lange. Einen Tag später war er gelb schon wieder los, aber immerhin.
Ansonsten möchte ich sagen, dass dieser Tag heute, der 7. Juli, ein unfassbar schöner Tag in der Geschichte des deutschen Fußballs ist, muss man sagen. 1974, Deutschland gewinnt das WM-Finale in München mit 2:1 gegen die Niederlande. Paul Breitner und Gerd Müller drehten das Spiel nach dem frühen 0:1 noch vor dem Halbzeitpfiff zugunsten der deutschen Nationalmannschaft. Und danach feierten sie anschließend den zweiten Weltmeistertitel.
Damals waren die Weltklasse, obwohl, nee, bei dem Turnier auch nicht mehr, ne? 72, ach, das war das große, 74 war eher so ein bisschen Rumpel.
Ja, aber beim ersten Mal war es ein Wunder, beim zweiten Mal war es Glück. Ja. Wir kennen das Zitat der Sportfreunde Stiller und irgendwo stimmt es dann irgendwie auch. Ja. So, aber trotzdem war es eine bärenstarke Truppe mit Fußballlegenden, natürlich, muss man auch sagen. Ja.
Von der Nummer 1 bis zur Nummer 22, alles Legenden, ja, am Start. Vor allem die Nummer 13, genau. Gerd Müller. Und die 5, ja, der Kaiser.
Ah. Und lang, auch lang Otto Paulo, die Nummer 8, Paul Breitner, da gab es neulich eine Dokumentation.
Der hatte die Nummer 3.
Habe ich abends. Richtig, da hat er die Nummer 3, du hast völlig recht. Später hatte er beim FC Bayern die Nummer 8 und in weiteren bei Braunschweig und so. Aber stimmt, da hatte er die Nummer 3. Aber Breitner, ein hochinteressanter Spieler und ein echter Rebell. So ein, wie man ihn heute eigentlich gar nicht mehr kennt.
Stand jetzt aktuell.
Football's coming home und die Engländer hoffen natürlich, dass dann heute Abend auch der Finaleinzug bei der EM gelingen kann. Endlich, nach so vielen Jahren des Wartens, seit 1966, da wartet das Mutterland des Fußballs nun schon auf einen Titel und nun wollen es die Three Lions zumindest erstmal gegen Dänemark dann heute Abend ins Endspiel schaffen und dazu wollen sie es natürlich besser machen als bei der WM 2018 im Halbfinale gegen Kroatien. Da sind sie damals ausgeschieden und Harry Maguire, der setzt dabei heute Abend genau auf die Erfahrung aus der Pleite von vor 3 Jahren. Der Glaube an den Finaleinzug im heimischen Wembley vor 60.000 Zuschauern ist bei ihm auf jeden Fall groß. Das hat er auf seiner PK erklärt, die uns der SID zur Verfügung gestellt hat.
I think the motivation is there. It's a semi-final of a European Championship. The semi-final of losing at the World Cup hurt a lot, so we need to make sure when it comes on Wednesday night that we get a positive feeling rather than the one that we got against Croatia.
Und wie wird speziell Maguire dieses Spiel gegen die Dänen angehen?
My mentality will be the same. My mentality going into the game will be win the football match. We'll probably have a little bit more belief going into the Denmark game than what we did in the Croatia game. It was a lot of, we hadn't been to a semi-final in so long as a country, so the belief wasn't there. I'm sure the fans are believing more now. But as players, of course, and staff and everyone involved in the bubble, we're all believing as well and we have great belief.
Aber trotz des großen Glaubens weiß er auch um Dänemarks Stärke und natürlich ihre besondere Situation bei diesem Turnier.
It's been really inspiring, their journey. Obviously, first and foremost, our thoughts have always been with Christian and his recovery, and we're all right behind that. And yeah, they're a good team. They've proven now for years that they're a top team. I think they're the highest ranked team that we'd have played in this competition. So we know that they're a strong team with great leaders in the team, great experience. So we know it's going to be a tough game, but we're really focused on ourselves.
Und wir als neutrale Zuschauer, die können uns auf ein hoffentlich tolles Spiel freuen heute Abend 21 Uhr im Wembley Stadium. Dann wird er gesucht, der zweite Finalteilnehmer der EM.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben wieder ein paar Tipps für euch.
Ja, EM-Halbfinale haben wir ja schon drauf geguckt. England gegen Dänemark steht heute an und in England, naja, Tennis, ne?
Ja, sogar mit deutscher Beteiligung. Sagen alle, was in Wimbledon, da ist doch, ich meine, Angelique Kerber, haben wir jetzt gerade gehört, die ist nicht mehr am Start, also zumindest jetzt heute nicht am Start. Doch, ein Deutscher ist dabei. Kevin Kravitz, unser bester Doppelspieler im Mixed-Wettbewerb mit Veta Peschke, die selbst mal Nummer 1 bei den Frauen im Doppel war. Und sie spielen also im Mixed-Achtelfinale. Interessant, wird wahrscheinlich nirgendwo zu sehen sein, aber trotzdem für uns interessant zu wissen. Im Einzel spielen Djokovic und Federer nicht gegeneinander, aber sie haben beide ihre Spiele heute.
Ja, und Tour de France.
Und für die Tour, das wollte ich genau sagen, gerade, Entschuldigung, aber für die Tour, da bist du wieder unser Stand-Jetzt-Orakel, meinen größten Respekt. Also bitte, wer gewinnt heute, sag's uns.
Na, heute halte ich mich mit einem Siegertipp ein bisschen zurück, weil es heute keine Sprint-Etappe ist. Da ist es nicht so einfach, das letztlich vorher zu sehen, weil die Etappe heute, die wird für die Sprinter nichts werden. Das geht richtig in die Beine, denn es geht ins Gebirge und den Mont Ventoux hoch. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Zunächst einmal von der leichteren Seite und dann nochmal von der schwersten Seite. Und das am Ende einer 198 Kilometer langen Etappe. Also puh, das ist schon richtig harte Kost. Zuvor muss ja auch noch der Col de Ligier noch bezwungen werden. Alles richtig, richtig fiese, hohe Steigung. Und da sind natürlich dann auch eher die Fahrer gefragt, die sich im Gebirge wohlfühlen oder aufs Gesamtklassement schielen. Es gibt ein paar Zeitbonifikationen, die man da einsammeln kann. Man kann ein bisschen was fürs Gesamtklassement tun. Also das wird ein spannender Tag in der Provence, aber also es wird so ein Klettermax oder ein Ausreißer dann heute werden.
Okay, also du willst da keinen Tipp provancieren jetzt gerade, nein.
Also Primoz Roglic ist ja schon raus, der eine Mitfavorit, Tadej Pogacar, der Topfavorit, der wird sich da wahrscheinlich eher aufs Verwalten konzentrieren und nicht so viele Körner lassen. Der wird gucken, dass da keiner wegfährt. der ihm gefährlich werden könnte. Ansonsten passt er auf, dass er da unbeschadet durchkommt.
Das ist auch sowas mal, vielleicht ein Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt vielleicht die Tour de France verfolgen sollten. Ne? Nicht gleich schreien, ja, warum fährt er nicht vorne weg und macht nicht. Ist natürlich auch clever, wenn man sich da vielleicht mit dem Peloton ein bisschen hochschleppt und guckt, dass man es nicht abreißen lässt. Ne? Ja. Das ist ja, auch der Radsport ist ja auch sehr viel Taktik, muss man sagen.
Ganz viel Taktik. Das ist noch mehr Taktik als im Fußball manchmal.
Ja, also von daher wird das eine interessante, eine spannende Etappe und natürlich gucken wir auch da wieder drauf.
Richtig, und morgen sprechen wir vielleicht auch darüber hier bei Stand jetzt.
Denn ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes. Weiterhin fleißig meinsportpodcast.de hören. Das ist unser Wunsch, denn wir haben so viel Tolles für euch.
Und natürlich auch gerne bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland mal reinhören, DAB Plus und der Webstream auf sportradio-deutschland.de. Da kriegt ihr alle 15 Minuten frische News, alles Wissenswerte aus der Welt des Sports. Und bei uns gibt es dann Sport sowieso rund um die Uhr, aber das wisst ihr ja, mit allem, was euch interessieren könnte und was euch interessieren sollte. Einfach durchhören, einfach durchklicken durch unser Programm im Podcatcher eurer Wahl oder direkt bei uns auf der Homepage. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Und was ist jetzt mit dem Ramazzotti?
Ja, den gibt's jetzt.
Gibt's jetzt, oder? Wobei, ja, man jetzt muss ja sagen, so, wenn uns jetzt Kinder und Jugendliche zuhören, wir können auch im Rotkäppchensaft, sieht ungefähr genauso aus, oder?
Ja, aber wir sind volljährig, wir dürfen das Kinder ihr nicht.
Okay, alles klar, gut. Dann,
man denkt
dann
das manchmal nicht, dass wir volljährig sind, aber wir sind's. Manchmal mehr voll gut, also, als jährig, aber...
Ja, ganz. Also startet jetzt mal gut in den Tag. Wir hören uns morgen wieder.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.